WebDev Espresso, die schnelle Dosis Frontend-Wissen mit André und Kevin.
Hallo André.
Hallo Kevin. Und hallo liebe Zuhörenden da draußen zu einer verspäteten Folge. Mal wieder. WebDev Espresso. Wie geht es dir, Kevin?
Gut, gut. Ja, viel zu tun. Wir kriegen ja ein Kind. Ich habe das, glaube ich, hier noch nicht erwähnt, aber geht natürlich wieder in Vorbereitung. Daher. Aber Kinderzimmer ist schon mal fertig. Das ist schon mal
ein wichtiger Schritt.
Ganz gut. Ja gut, du brauchst am Anfang nicht, aber wenn es fertig ist, ist es schon mal fertig.
Andere haben immer dieses große Sommerloch, wissen nichts zu berichten. Auf der Arbeit ist es grundsätzlich ja oder meistens im Sommer auch etwas ruhiger, weil die ganzen Entscheidungen und so verschoben werden, weil ja viele einfach nicht da sind, um Dinge zu entscheiden. Und wir kriegen es hin, im Sommerloch so viel zu tun zu haben, dass wir die Folgen alle nicht kriegen, wie wir wollen. Auch gut.
Tja, gibt aber auch Schlimmeres, als viel zu tun zu haben. Wa?
Das stimmt. Aber dadurch, dass wir das immer so verzögern hier oder verschleifen lassen, können wir viel mehr über unser Lieblingsthema Angular sprechen, weil sie ja auch jetzt schon bei 20.2 sind und es 21 steht auch schon in den Startlöchern. Ist ja für den Mitte November angekündigt. Und in Version 20 haben sie ja gar nicht so viel Neues reingebracht, in Anführungszeichen. Da haben wir ja noch gesagt, wie cool es ist. Dinge werden einfach nur verbessert, kommen aus der Verprobung raus, werden stabil gemacht. Und jetzt überraschen sie mit 20.2 vielleicht ein wenig, oder? Also ich war ein bisschen überrascht.
Ich fange mal mit dem, was heißt Core-Thema an? Fangen wir mal mit dem Thema an, was, glaube ich, auch dich sehr überrascht hat, ist: Zoneless Angular ist jetzt nicht mehr Developer Preview, sondern ist stable und kann jetzt offiziell auch genutzt werden. Und das hat mich sehr überrascht, weil gefühlt war das irgendwie so ein Thema, das flog so ein bisschen mit und ich hätte gedacht, das bleibt jetzt noch 48 Versionen in, wir gucken uns das mal an. Und anscheinend ist das nicht so. Die haben jetzt einfach gesagt, Leute, ist fertig, nehmen wir. Und das hat mich schon sehr überrascht.
Ja, mich auch. Vor allem, ich wusste ja, dass es kommt. Ich wusste ja auch schon, dass man es ausprobieren kann. Das wusste ich auch. Aber ich fand, bei allen anderen Features war das immer so, dass die schon so unter der Haube mehr promoted wurden und ich die auch schon mehr eingesetzt habe. Also ich habe schon in vielen Projekten einfach mal ein Signal ausprobiert. Dann hatte ich die Effekt-API, die bei Signals dabei sind, schon genutzt. Und die waren ja auch noch gar nicht stable zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich angefangen, bei einem Projekt mal die Ressourcen auszuprobieren. Dabei sind die immer noch Dev-Preview. Und die habe ich da auch schon verwendet. Und jetzt so dieses Zoneless, das habe ich nicht ausprobiert. Also wenn ich mal so ein ganz frisches Projekt aufgesetzt habe, um zu gucken, was gerade so geht, ja, da habe ich das auch mal ausprobiert. Aber jetzt so in den anderen Projekten, wo ich schon auf viele neue Dinge, die dann einfach noch gar nicht stable waren, gesetzt habe, um das auch schon mal einzubauen und so ein Feeling dafür zu kriegen, an dieses Zoneless, da hatte ich einfach auch nie dran gedacht. Also es ist mit eins der ersten Feature, mit Server-Side-Rendering, was immer ausgeblieben ist einfach.
Ja, ich glaube, das ist auch einfach nicht so gut greifbar. Wenn ich jetzt hier mal an die neue Template-Syntax denke, so mit add if, das kannst du ja gut ausprobieren. Kannst du einfach mal einbauen, gucken, wie läuft's und dann hast du dann eine Maske, wo es drin ist und das geht. So, hier ist aber so, wenn du das erstmal umbaust, dann musst du ja eigentlich gucken, ob alle deine Masken noch funktionieren und die auch irgendwie noch vernünftig klappen. Und ich gehe mal davon aus, dass das nicht der Fall ist. Und es ist jetzt auch nicht aktiv greifbar. So, ob du da jetzt wirklich jetzt gerade einen Nutzen von hast, ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, ich habe das jetzt umgestellt, ist alles viel geiler, sondern du stellst das dann um und dann hast du ja erstmal viel Arbeit und dann hast du vielleicht eine geilere Performance, aber weiß ich jetzt auch nicht, wa?
Ja, ich find's trotzdem interessant, weil das ist ja so eins der Dinge, wo sich quasi ja seit Zeiten die Menschen drüber aufregen, die Angular nutzen. Es ist immer, dieses ng-zone und zone.js-Version irgendwas und boah, ist kacke und all sowas. Aber alle anderen Sachen kommen erstmal, die nutzt man, aber das hat man dann so ein bisschen, also andere vielleicht nicht, aber für mich war das immer so, ich habe mich da tierisch drauf gefreut, aber so richtig drauf hingearbeitet habe ich gar nicht. So, dass ich mal gesagt habe, so jetzt lass mal gucken, dass wir das da kompatibel kriegen alles. Weil als die NG-Modules rausgeflogen sind, da habe ich bei manchen Projekten, da habe ich schon so ein bisschen drauf gepocht, dass wir die Modules da rauskriegen und alles auf Standalone machen.
Ja.
Und da waren wir halt schon quasi einen guten Schritt näher und konnten das direkt machen, als das rausgekommen ist. Und hier will ich jetzt so sagen, so nö, das ist, ja, das geht nicht. Also viele Projekte, wo ich drin bin, da ist noch nicht mal auf Unpush umgeschaltet. Also ich habe es mal nachgelesen. Es ist nicht zwingend Voraussetzung, aber es ist eine Riesenempfehlung, glaube, dass man es tut. Und wie gesagt, da bin ich halt mit den Projekten überall, wo ich so drin bin, noch gar nicht. Und deswegen ist dieses Yo, so und das geht jetzt. Aber wann kommen wir denn da hin? Also das wird noch ein bisschen dauern.
Ja, du müsstest ja wahrscheinlich alle deine Variablen auf Signets umbauen, die du in den Templates verwendest.
Ist empfehlenswert.
Aber musst du auch erstmal machen. Und du musst natürlich irgendwie gucken, dass überall, wo du irgendwo Sachen veränderst, du sicher bist, dass die irgendwie in der Maske ankommen. Ne? Wenn du jetzt irgendwelche Services oder so hast und da hast du vielleicht Datenveränderungen, da musst du auch schauen, dass das Template das mitbekommt. Ne?
Ja, also ich würde sagen, es deckt mal wieder Fehler auf, die man vielleicht vorher gemacht hat oder wo man etwas faul war oder unsauber gearbeitet hat.
Ja.
Das war ja vorher, wenn man jetzt auch nicht on-push hatte bei der Change Detection, dann hat es ja einem viel verziehen. Da konnte man ja viel machen und er hat es irgendwie mitgekriegt und es hat irgendwie funktioniert am Ende. Das fällt jetzt natürlich so ein bisschen auf, dass es nicht mehr so einfach geht.
Ja gut, du merkst ja an vielen Stellen, da hast du manchmal so Dirty Hacks, dann wird auf einmal die Klasse einfach aktualisiert, die Maske kriegt das schon irgendwie hin. Manchmal hast du auch so Stellen, wo du denkst, hey, wie kann das überhaupt funktionieren? Da kann ich mich auch an einige Codebeispiele in den letzten Jahren erinnern. Und das wird jetzt nicht mehr klappen. Ja. Diese, wo du dann wirklich irgendwelche komischen Magics hast, dass es überhaupt funktioniert, die sind dann natürlich bearbeitungswürdig.
Ja, auf alle Fälle. Ja, mein Liebling, den ich immer mal wieder finde, den scheint mal gerne Menschen tun. Kann es irgendwie nachvollziehen, aber ich kann es natürlich nicht unterstützen. Wenn man so ein schönes Input da reingekriegt, so ein komplexes Objekt, und dann wird in dem Sub-Sub-Sub-Template einfach so eine Property von dem Objekt da irgendwie geändert. Weiß nicht, Beispiel, man kriegt eine Liste mit Elementen und da gibt es ein Boolean drin, was dann anzeigt, ob das selektiert ist oder nicht. Und dann wird dann schön in so einer Vorschleife auch wahrscheinlich noch eine Unterkomponente eingebunden und dann in dem Input wird dann dieses Boolean geflippt. Und das funktioniert ja bedauerlicherweise ziemlich gut, sodass dann quasi der äußere Service sein Objekt einfach updaten kann und das gar nicht über ein Output oder so rausgereicht kriegen muss, sondern man kann das ja direkt modifizieren, dieses Input. Das wird jetzt, glaube ich, spaßig, weil das wird ja nicht mehr.
Ja, genau. Bei solchen Stellen muss man natürlich aufpassen, wo einfach nur das Objekt aktualisiert wird. Ich kann mich auch ganz oft an so Logiken erinnern, wo man dann zum Beispiel ein Switchmap hat und dann wird aber vorher schon irgendwie die Daten da reingereicht und dann wird dieses Objekt verwendet und dann hat man da drin vielleicht nochmal irgendwelche Subscriptions und dann wird das Objekt da nach und nach angereichert. So welche Logiken würden dann ja auch nicht mehr funktionieren und die müsste man sich dann angucken. Klar, die sind auch irgendwie alle immer so, dann so ein bisschen, hey, quick and dirty Lösung, dann funktioniert das, aber ja, da fällt einem dann diese Unsauberheit auf die Füße.
Ja, der Datenfluss ist halt nicht sauber ausgestaltet, ne? Also, dass man das da anfängt, unten zu modifizieren, ohne das oben zu benachrichtigen, eigentlich wäre der richtige Weg schön von oben nach unten.
Ja.
Da bieten sich ja eigentlich eventuell sogar wieder die Stores an, obwohl wir immer eher so gegen die reden, aber wenn man so komplexe Datenstrukturen hat, da ist es natürlich ein leichtes, damit zu arbeiten, ne? Da hat man die Probleme eher weniger.
Ja. Das stimmt, ja.
Ja, aber ich finde es spannend und ich freue mich eigentlich. Bundle Size wird wieder geringer, hurra. Also, das finde ich auch noch nicht immer. Also bei großen Anwendungen, okay, da achtet man da schon mal drauf, aber im Normalfall ist es ja jetzt auch nicht ausschlaggebend. Aber ich finde das ja eigentlich cool, dass sie es gemacht haben, auch schon vor der Major-Version jetzt, ne?
Ja, finde ich auch gut, dass sie jetzt so langsam auch weiterarbeiten und da vorankommen. Steht ja auch schon lange auf der Agenda, muss man halt sagen.
Ich hätte halt wirklich gedacht, sie machen das erst, wenn halt alles Signal-kompatibel ist. Und da fehlt ja noch ein bisschen was.
Da fehlt noch ein bisschen was, ja.
Obwohl, es fehlt jetzt weniger. Ich weiß nicht, ob du es in dem Artikel gesehen hast. Das ist irgendwo versteckt da.
Du redest über Form Errors?
Nee, über Forms rede ich noch nicht. Da können wir aber auch noch drüber sprechen. Aber es gibt ja im Endeffekt noch, das ist richtig, drei Stellen, so drei größere Stellen, wo RxJS Vorherrschaft ist. Erstens HTTP-Client, und da sind es ja mit der Resource-API jetzt dran, also möchte ich das mal ein bisschen ausklammern, aber schreibende Aufrufe, da haben wir immer noch nicht richtig was gesehen, glaube ich. Dann Formulare und das dritte, der Router arbeitet auch noch signalbasiert, nicht signalbasiert, aber jetzt arbeitet er signalbasiert oder kann es zumindest.
Siehst du, wie gut ich manchmal Artikel lese?
Ja, obwohl ich das auch sehr lustig finde, weil gerade Replacing Get Current Navigation, das ist jetzt signalbasiert. Okay. So.
Okay, aber gut, man muss ja auch sagen, man konnte das ja auch schon vor signalbasiert nutzen über die Inputs. Wa? Du kannst ja Inputs auch Signals, also aus Inputs auch Signals machen. Dann geht das auch.
Das stimmt. Ich muss aber auch sagen, ich habe noch nie Get Current Navigation aufgerufen.
Nee, ich auch nicht.
Und jetzt kannst du halt Current Navigation aufrufen, das ist halt das Signal davon. Aber ja, kannst den Computer verwenden. Aber genau, bis jetzt war für mich auch immer, ich möchte nicht sagen Workaround, aber dem Router zu sagen, dass er halt die URL-Parameter bitte oder die Query-Params in Inputs reinhaut. Aber man konnte ja auch komplexere Dinge damit machen, wo das halt nicht so gut funktioniert hat mit diesen Inputs. Wenn du da mehrere, nicht nur Pfadparameter hattest, sondern halt hinten Query-Parameter angehangen hast für, weiß ich nicht, Paginierung oder sonst was. Da wurde es natürlich ein bisschen tricky. Das geht wahrscheinlich mit Current Navigation. Ich weiß gar nicht, was drin steht.
Ich auch nicht. Ich habe das, glaube ich, noch nie genutzt. Weiß ich nicht, vielleicht muss ich mal suchen.
Aber gut,
ich finde es gut, dass sie da weitermachen. Ja? Also es macht ja Sinn, dass so gut wie alles dann auch Signal-basiert ist. Ich glaube, Forms ist halt auch einfach so ein größerer Moloch. Deswegen wird das nicht so easy.
Ja, aber hast du es denn gesehen mit den Forms?
Ja, also es ist jetzt auch kein krasses Update, sondern einfach nur, dass du in Form-Arrays mittlerweile mehrere Controls reinreichen kannst, anstatt dass du, also vorher musstest du immer jedes einzelne Form-Group da rein pushen. Einzeln. Und jetzt kannst du, krass, aber wahr, kannst du einfach Push mit dem gesamten Array aufrufen.
Okay, das ist tatsächlich jetzt in 20.2 drin, ja?
Ja. Aber das meinte ich ja gar nicht. Oder meinst du noch was anderes?
Ja, ach, du liest zu wenig. Angular 21 Preview. Ich habe
Probleme.
Angular 21 Preview, das ist, also da werde ich zumindest immer in der YouTube-Timeline mit zugeballert im Moment. Da es gab in dem letzten Dev-Talk, der den Angular hatte, da war mal wieder, ich komme mit dem Namen durcheinander, auf jeden Fall war da einer der Lead-Devs und der hat gezeigt, wie das jetzt aussehen könnte. Und wir hatten es schon mal angesprochen, wir hatten ja schon mal gesagt, dass es vermutlich gar nicht so sein wird, dass Reactive-Forms oder Template-Driven-Forms auf Signals umgebaut wird. Weil Template-Driven-Form gibt es ja quasi schon so eine Signal-Alternative. Man kann ja das Model-Signal verwenden. Was übrigens sehr gut funktioniert für kleinere Forms, habe ich ausprobiert. Kann ich da empfehlen. Aber das Reactive Forms wird ja scheinbar gar nicht umgebaut, sondern es wird halt eine neue Variante erschaffen. Und das haben sie jetzt gezeigt, wie es aussieht. Und da passiert einiges.
Okay. Aber also, was ist jetzt dein Fazit? Also die nutzen das da, also die, da kommt jetzt was und das ist dann schon gut, oder meinst du?
Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, ich habe es nur gesehen, wie es aussieht. Und ich finde es halt spannend, weil also sie machen da jetzt recht viel. Und das neue Forms, es könnte sehr spannend sein, weil das mit den Validatoren und so ganz anders funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Mhm. Und zwar sind die, ich weiß leider nicht, wie dieser Standard heißt, aber die sind jetzt mit allen anderen JavaScript-Validations-Frameworks quasi kompatibel, so wie SOT zum Beispiel. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass man da ja quasi ein Objekt zusammensteckt und da dann sagt, was die einzelnen Felder haben über so Methoden. Und das nutzen die quasi auch. Die ganze Form ist ein Signal, das Input für das Form ist ein Signal, das, was rauskommt, ist ein Signal und dann gibt man aber so eine Validator-Function da rein, die dann zum Beispiel required auf, in diesem Beispiel, name.first aufruft. Und dann ruft man Pattern auf name.last auf und so. Name ist das Form, das ist ein Namensformular. Und first und last sind dann einzelne Felder in dem Formular. Und da ruft man dann quasi die Methode required drauf auf.
Okay.
Weil das ist ja wieder, es kommt alles zusammen. Wir können unsere ganzen Folgen jetzt verlinken und da haben wir überall schon mal drüber gesprochen. Wenn man Nest.js jetzt zum Beispiel im Backend einsetzt, sagt man ja geil, TypeScript Frontend, TypeScript Backend. Man kann Validatoren wiederverwenden. Das war ja immer, ich möchte nicht sagen eine Lüge, so eine halbe, aber du konntest halt mit Reactive Forms, das konntest du ja nicht 1:1 im Backend wiederverwenden. Du konntest vielleicht das Model wiederverwenden, aber du nicht dieses Reactive Forms. Und das ermöglicht das da jetzt quasi, dadurch, dass es kompatibel sein soll, kann man ja SOT im Backend einsetzen und das Pullover dazu im Frontend. Oder eventuell kann man sogar SOT im Frontend dadurch einfach an das Signal-Form anbinden und dann hat man wirklich die gleiche Validation seiner Models im Frontend und im Backend, wenn man es denn haben möchte.
Ja, ich bin gespannt. An sich finde ich das eine gute Idee. Man merkt ja auch, es gibt ja einen Grund, warum sich diese ganzen Frameworks, also für die Validation so durchgesetzt haben und gefühlt alle relativ ähnlich sind. Warum sollte Angular das, die Idee nicht klauen und gleichzeitig vielleicht auch kompatibel machen mit den Frameworks? So?
Ja, ich finde das super. Ja. Und ich finde das auch wieder so einen größeren Schritt in die Richtung, weil ich fand immer, was Angular ja auch grundsätzlich von React und Vue so ein bisschen unterschieden hat, ist halt diese Eigenart, wie die mit Forms umgegangen sind. Und ich fand das für große Formulare einfach ein Gewinn, weil Angular damit halt viel besser umgegangen ist. Finde ich jetzt persönlich, ist vielleicht auch Geschmackssache wie die anderen. Aber dadurch, dass sie es jetzt ein bisschen vereinheitlichen und so ein bisschen auf diese anderen frischeren Bibliotheken, die es am Markt gibt, so anpassen, finde ich das wirklich einen sehr gelungenen Schritt, wenn es so funktioniert. Ja. Aber warum sollte es jetzt nicht?
Ja, die Frage ist halt, wie dann der Migrationsaufwand sein wird.
Kannst wahrscheinlich neu schreiben. Na, weiß ich ja nicht. Ah, keine Ahnung.
Weiß ich nicht, aber also vielleicht gibt es auch einen Generator, der das kann. Also eine Migration. Auf der anderen Seite muss man da mal schauen. Ist natürlich dann wieder heavy, wenn du dann wechselst. Dann musst du auch gucken, dass du das irgendwie umstellst. Ja,
ja. Ja.
Deswegen.
Aber gut, bleiben wir bei 20.2. Was ist noch mit drin? Eine der größten Neuerungen. Man kann ARIA-Attribute jetzt direkt binden. Boah. Finde ich eigentlich sehr gut. Wir beschäftigen uns ja im Moment sehr, sehr viel mit Barrierefreiheit. Und
ja.
Für die Angular gerade nicht vor Augen hatten, man konnte das ARIA-Label zum Beispiel nicht einfach, wie man sonst Attribute mit eckigen Klammern quasi, also so ein Property daraus machen und dann irgendwelche dynamischen Werte dran binden. Man musste immer Attr-Punkt schreiben und dann das Label, also so wie man halt andere Standard-HTML-Attribute binden konnte. Das geht jetzt direkt einfach ARIA-Label, kann man einfach schreiben mit Camel Case und da was reingeben. Finde ich sehr gut. Genau, geht in die richtige Richtung. Animationen haben sie vereinfacht. Man braucht jetzt Animation-Module nicht mehr. Sagen, habe ich grundsätzlich eher weniger mit.
Ja gut, das ist ja meist so.
Wenn ich Animationen mache, dann meistens in nur CSS, aber ich kann schon verstehen, es gehen halt so coole Effekte wie, also wenn Komponenten gerade das erste Mal in einem DOM aufgenommen werden, weil du sie über so ein if zum Beispiel einbindest. Also add if und dann, wenn die Komponente da reingerendert wird oder rausgenommen wird, kann man jetzt das animieren. Also konnte man vorher auch schon. Aber jetzt geht es halt deutlich einfacher, weil diese alten Sachen, ich glaube, ich habe sie auch so wenig genutzt, weil ich sie einfach so kompliziert fand zu schreiben. Ne, das ist diesen, da muss man ja quasi richtig, richtig viel programmieren für, damit man das alles hat. Und jetzt geht es halt über so ein, zwei Keyframes im CSS und dann kann man das da einfach dran schreiben. Herrlich. Vielleicht nutze ich es jetzt ein bisschen öfter, aber
ich finde es aber auch spannend, dass jetzt Barrierefreiheit bei allen so ein großes Thema wird. Das ist jetzt bei uns aktuell auch Thema. Und ja, je einfacher das wird, desto besser.
Ja gut, Barrierefreiheit. Wir haben das auf der Arbeit natürlich auch als Beratungsunternehmen des Öfteren schon evaluiert und haben uns natürlich vorher schon, bevor das Barrierefreiheitssteckungsgesetz rausgekommen ist, da sehr intensiv darauf vorbereitet und alles und ja, jetzt ist halt im Endeffekt müssen ja die meisten jetzt schon so sein. Also
müssten.
Nicht alle.
Betonung auf müssten.
Nicht alle, aber natürlich öffentliche Behörden und so und bla. Die müssen das ja jetzt offiziell schon unterstützen. Wobei halt die Strafen auch nicht die allerhöchsten sind erstmal. Ne?
Ja.
Aber ja, es ist ja auch ein Thema für die Gesellschaft. Es ist ja jetzt nicht nur, es geht ja nicht darum, oh, du musst es jetzt machen, sonst kriege ich eine Geldstrafe, sondern es geht ja einfach viel um Inklusion und Teilhabe hier. Das, was vorher nicht mitgedacht wurde, wird jetzt halt mal ein bisschen mehr fokussiert und ja, jetzt gibt es das Gesetz und ja, jetzt gibt es die Strafen, aber eigentlich ist das ja nicht, schade eigentlich, dass das der Anlass für viele ist, überhaupt erstmal was zu tun.
Ja, das ist leider oft so. Aber gut, wenn du die in dem Markt nicht dazu zwingst, auf alle Rücksicht zu nehmen, dann konzentrieren sich die Leute halt darauf, wo sie Geld verdienen können. Und das ist meistens nicht in so Bereichen. Deswegen finde ich es gut, dass es so welche Gesetze gibt da.
Auf alle Fälle.
So, und ja,
aber wir müssen
auch
wenn
das
sagen,
nicht immer einfach ist, das Thema.
Angular hat er ja schon, Angular Matera hat er von schon recht früh großen Wert draufgelegt. Also die Komponenten haben ja schon recht lange, auch unten in der Doku extra, immer ein eigenes Kapitel dazu, ne? Wie das richtig zu verwenden ist, was zu tun ist, damit es den Normen entspricht.
Ja.
Das haben sie ja schon wirklich seit geraumer Zeit. Und aus einem anderen Projekt von der Arbeit, wo ich jetzt nicht selbst mit drin bin, aber ich bin in diesem Austausch mit der Barrierefreiheit bin ich mit drin, hatten die Kollegen halt gesagt, dass die nutzen Material. Und im Endeffekt ist nur das, was man selbst drumherum baut, das fällt dann in den Tests oft und entspricht nicht den ganzen Normen und Standards. Und die Komponenten an sich tun das schon. Das können halt nicht alle Bibliotheken von sich behaupten, ne? Ohne jetzt irgendwelche anderen anmarkern zu möchten, aber da ist halt Material schon ganz weit vorne.
Ja. Okay, dann lass uns noch auf das letzte Feature mit else if zu sprechen kommen. Anscheinend konnte man vorher nicht da nochmal eine zusätzliche Variable binden. Jetzt kann man das anscheinend. Also man kann jetzt sagen else if und dann macht man da auch nochmal eine Zuweisung als Variable. Finde ich spannend, dass das vorher nicht ging, aber anscheinend geht es mittlerweile.
So, die Frage, braucht man das?
Gut, du hättest auch ein Let machen können.
Habe ich tatsächlich. Wir haben uns auch drüber aufgeregt, oder? Wir haben noch gesagt, das ist der größte, in Anführungszeichen, Mist, den sie da reingebracht haben.
Ja.
Aber ich habe es jetzt an manchen Stellen gemacht, wo man halt so mittendrin steckt, wo man halt mit der Async-Pipe sonst, weiß ich nicht, 12-mal diese Pipe verwenden möchte, wenn man halt nicht diesen Umweg im if machen möchte. Wenn man halt so zwangsweise ein if macht, nur um aus dem Observable mit der Async-Pipe eine richtige Variable zu machen, da hilft das Let schon. Allerdings das Beispiel, was die hier gebracht haben, ist ja, dass die jetzt ein Signal auslesen und das in eine Variable speichern. Und da denke ich mir, das Signal, ist das denn, hat das wirklich,
macht für mich keinen Sinn.
Hat das einen performanten Vorteil? Also ist es so, bei Async, okay, da wird, ich weiß nicht, ob der Compiler das rausoptimieren konnte, dann wird halt im Zweifel 12-mal subscribed, zwar hoffentlich mit dem Share und alles, aber bei dem Signal, das ist doch eh sehr performant und lazy und alles, da würde ich jetzt erwarten, da kann ich doch, wenn ich in dem if-user-Signal, muss ich da wirklich noch eine Variable rausmachen, um die danach zu verwenden? Kann ich nicht immer das Signal selbst direkt nutzen?
Ich glaube, das ist wegen dem Beispiel so hier. Also ich finde dein Let-Beispiel übrigens gut. Ich hätte mich da nur gefragt, ob man dann nicht eher das so macht, dass man einen Fork-Join macht und dann alles auf einmal lädt, damit du nicht mehrere Observables hast, die du also mehrere parallele HTTP-Calls, die dann fertig sind, anstatt ich habe mehrere Async-Pipes. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Achso, es geht nicht darum, dass ich mehrere Datenquellen zusammenbringen möchte, sondern ich habe, weiß ich nicht, sagen wir mal, ein User-Observable und dann habe ich quasi mehrere Felder, die ich vom User auslesen möchte und dann wird quasi im Template immer, weiß nicht, User, Async, First Name, User, Async, Last Name, User, Async, ist Admin. So, und dann habe ich in dem Template halt dreimal auf dieses User-Ding subscribed, weil ich die einzelnen Werte brauchte. Da hat man ja meistens damals dieses ng-if genommen und hat das dann als User abgespeichert, damit man den User direkt im Zugriff hat.
Ja.
Und das konnte man natürlich ins addif umbauen, Aber da fand ich halt dieses Add-Let, dann macht man einmal Add-Let-User gleich User-$async und danach kann man dann auf User-First-Name, Last-Name, Admin und so drauf zugreifen.
Okay. Ja, das Witzige an der Stelle ist natürlich, wenn man das nicht so macht und diese Pipes da drin lässt mit dreimal Async, dann wird das auch dreimal abgerufen, wenn das zum Beispiel ein HTTP-Call ist.
Ja, also kein Share-Reply verwendet das auf jeden Fall. Deswegen.
Ja. Ja, gut, das kannst du natürlich auch noch machen, aber ja,
ja, aber ich habe mich halt schon immer, was heißt so, jedes Mal, wenn ich es gelesen habe, habe ich mich einmal ganz kurz gefragt, macht er, also subscribt er wirklich hier 12 Mal und hat er die auch immer offen, auch wenn ich, quasi wenn das Template so ist, wie es ist, oder muss ich dieses Share Replay nutzen, also dass er es öfters abfragt, ja, aber ist es wirklich so ein Problem, dass er jetzt da 20 Subscription offen hat und ich glaube schon, dass das die Masse machen kann, ne?
Ja, ich glaube, die Subscriptions sind da jetzt nicht so das Problem. Das Problem ist halt, wenn das ein HTTP-Call ist oder so, dann macht er den halt wirklich dreimal. Der schickt ihn dann dreimal los, so.
Ja, das ist, wenn du dieses Share-Replay selbst weglässt. Das würde ich ja immer hoffen, dass es gemacht wird. Aber auch, dass er diese das Tracking da offen hat, keine Ahnung.
Ja, das Tracking ist, glaube ich, egal. Das spielt keine große Rolle.
Ja. Okay, 20.2, gibt es noch was Neues? Jetzt bin ich tatsächlich selbst einmal verwirrt, aber es gibt ja auch, der HTTP-Client muss nicht mehr provided werden. Oder ist es erst habe ich es im Preview für 21 gesehen?
Das ist im Preview für 21. Wobei ich mich auch frage, warum musste man den überhaupt providen? Warum gibt es eigentlich nicht so einen Standard, der immer da ist? Weil, wer braucht den denn nicht? Und wenn er dann da ist, so what?
Aber das ist eine gute Frage. Bestimmt. Historische Gründe.
Ja, wahrscheinlich, aber ja. Aber gut, dann lass uns doch nächstes Mal über 21 dann darüber reden, bevor wir jetzt hier noch mehr Spekulationen über die 21er-Version machen.
Das heißt, du meinst, wir brauchen eh so lange für die nächste Folge, dass wir Version 21 schon haben?
Naja, das glaube ich nicht.
Okay. Aber ja, ich glaube, das war's. Also, wie gesagt, die große Überraschung, Zoneless. Vielleicht hat irgendwer schon Erfahrung damit. Vielleicht hat sie irgendwer schon eingebaut, wirklich aktiv. Das wäre spannend, weil ich weiß gar nicht, ob wir nächste Folge nehmen können, weil nächste Folge ist 50.
Ah, okay.
Diesmal sollten wir es halt nicht verpennen. Und vielleicht mal wieder eine Feedback-Folge einschieben.
Ja, können wir machen. Klingt doch gut.
Und dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sprechen uns, ich sage einfach mal, bei der nächsten Folge wieder.
Bis dann, André. Ciao. Tschüss.